Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
die Geschäftsführerin der gemeinnützigen Hertie-Stiftung, Elisabeth Nier. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Schön, dass Sie da sind hier bei uns im Studio von Deutschlandfunk Kultur. Frau Nier, Sie haben auf Twitter vor wenigen Tagen ein Foto geteilt. Da sitzen Sie am Wasser, man sieht nur Ihre Füße, man sieht ein bisschen Sand im Hintergrund und da liegt ein Buch neben einer ausgetrunkenen Limo. Sieht sehr gemütlich aus. Und dazu schreiben Sie: ehrliche Buchempfehlung. Liberalismus neu denken heißt das Buch. Warum ist das Ihre derzeitige Sommerurlaubslektürenempfehlung?
Also zum einen hatte ich das Bedürfnis, mal trotz Urlaub was auf Twitter zu posten, weil so viele Leute sich im Moment von Twitter verabschieden und irgendwie sagen, das ist so eine brutale Plattform geworden. Und ich lerne auf Twitter nach wie vor wahnsinnig viel und das ist eine große Inspirationsquelle. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, es ist trotz Urlaub ein guter Moment, um so ein Statement zu machen. Hey, man kann ganz viele interessante Dinge hier finden. Und das Buch ist interessant, weil sich das, glaube ich, einer der großen Fragen dieser Zeit widmet, wie das mit der Demokratie und der liberalen Demokratie so weitergeht in Zeiten von, also der Anteil der Weltbevölkerung, der in liberalen Demokratien lebt, geht zurück. Wir leben in der Ukraine, in der Auseinandersetzung mit China, dass der Fortbestand nicht so selbstverständlich ist wie gedacht. Und ich finde, dass da viel Anregendes drinsteht in dem Buch, das ich da empfohlen habe.
Ja, und das Buch haben geschrieben Ralf Füchs, der ja auch immer mal hier zu Gast ist, Chef des Zentrums Liberale Moderne, eines Thinktanks, und der Soziologe Reinhard Mante. Können Sie ja mal reinschauen, wenn Sie Urlaub haben oder auch wenn Sie nicht Urlaub haben, geht beides.
Ja, es sind die Herausgeber, es sind also ganz viele tolle Einzelautoren und die haben auch angenehm kurze Texte geschrieben. Also man kann auch einfach mal so ein bisschen drin rumstöbern.
So kurz bei einer Limo oder vor dem Schlafengehen. Schön, dass Sie da sind, Frau Nier, und ich grüße auch alle, die uns zuhören, und wir sind hier, um heute die Themen dieses Tages zu ordnen. Ich freue mich drauf. Elisabeth Nier ist mein Gast, Journalistin und Geschäftsführerin der gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Und ich fange mal an mit einem Zitat. Diejenigen, die China beleidigen, werden bestraft. Das sagt Chinas Außenminister Wang Yi in Richtung der USA. Und er meint damit natürlich ganz konkret den Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan. Aber die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, die lässt sich nicht beirren. Pelosi hat das Parlament in Taiwan besucht jetzt gerade. Und Peking hat daraufhin den US-Botschafter einbestellt und startet ein Militärmanöver. Und in Medienberichten heißt es dazu, dass das ein großes militärisches Muskelspiel sei. Ist das kurz vor der Eskalation, Elisabeth Nier, wenn man sich das so anhört?
Naja, zumindest sind das alles sehr ernstzunehmende Signale. Und wir haben ja im Ukraine-Krieg gesehen, dass die Politik lange Signale irgendwie überhört hat und weggesehen hat. Insofern denke ich und hoffe ich, dass man bei China jetzt anders agiert. Und die große Sorge war ja, dass im Windschatten des Ukraine-Krieges es zu einer Eskalation kommt. Insofern glaube ich, ist das schon eine richtige Entscheidung gewesen, darauf jetzt auch den Scheinwerfer zu richten und zu sagen, wir gucken dahin, wir geben da keinen Zentimeter irgendwie Preis. Und insofern kann ich die Linie der Amerikaner nachvollziehen, auch wenn zu Recht vorgeworfen wird, dass da keine klare strategische Kommunikation stattfindet.
Genau bei dem Punkt wollte ich gerade einhaken, denn es gibt auch Verlautbarungen eben aus der Politik jetzt in den USA, die sind immer so ein bisschen verdruckst, die sagen auch aber trotzdem relativ klar, der Besuch von Pelosi ändert jetzt nichts an der China-Politik, vor allem an der Ein-China-Politik der USA. Also die USA unterhalten ja nach wie vor keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zu Taiwan, betrachten eigentlich offiziell Peking eben auch als legitimen Vertreter Chinas. Wie viel Strategie, wie viel so halb verdruckste Strategie ist denn aus Ihrer Sicht da dabei?
Also in der Außenpolitik gibt es ja viel Politik so mit Andeutungen und Gesten und Bildern. Insofern ist das nicht ungewöhnlich. Und man kann auch mit einem Besuch ein klares Statement machen. Insofern ist es nicht automatisch wertlos, wenn sozusagen nicht eine klare Wenn-Dann-Politik betrieben wird. Ich glaube allerdings, ist es auch extrem wichtig, dass sich sowas nicht wiederholt, wie zum Beispiel Barack Obama in Syrien gemacht hat, der rote Linien markiert hat, der die Muskeln hat spielen lassen und dann, als die syrische Regierung alle Warnzeichen missachtet hat, dann nicht gehandelt hat. Insofern, glaube ich, braucht man trotzdem einen klaren Eskalationsstrategie, was passiert im Fall X. Und bisher ist überhaupt nicht klar, ob die Vereinigten Staaten die haben und wer die hätte und wie die aussehen würde und ob man zwei Eskalationen an verschiedenen Stellen der Welt gleichzeitig meistern würde.
Aber auch das kann ja Teil dieser, ja, es gibt ja richtig einen diplomatischen Begriff dafür, dieser strategischen Ambiguität sein. Also eben, dass die USA auch gar nicht klar werden lassen wollen, wie sie sich verhalten würden im Falle eines bewaffneten Konflikts. Also da ist viel hätte, Fahrradkette dabei. Aber das kann ja strategisch eben doch auch klug sein zu sagen, gut, weder Taipei, also Taiwan, noch China wissen das. Insofern haben wir da auch doch so eine Art Verhandlungsposition, die wir uns damit sichern.
Ja, darüber kann man lange streiten. Also ich glaube, im Fall Taiwan ist es im Moment wirklich so, dass in den Vereinigten Staaten, das hört man so aus amerikanischen Thinktanks und der außenpolitischen Community immer wieder, dass es da wirklich einen Lagerstreit gibt zwischen denjenigen, die sagen, wir investieren im Moment viel zu viel Energie und Waffen und Aufmerksamkeit in die Ukraine. Lasst uns doch auf den Hauptkonflikt im Pazifik schauen. Das ist ein ernstzunehmender Teil der Außenpolitik-Community in Washington, die schon wieder so denkt. Und auch deswegen haben die Europäer so einen ambivalentes Interesse. Natürlich geht es darum, die Demokratien oder demokratischen Bewegungen weltweit zu unterstützen. Aber es ist auch nicht in unserem Interesse, dass die Amerikaner sich weniger in der Ukraine engagieren. Ansonsten glaube ich, also vielleicht wäre es in der Ukraine auch nicht zu dieser Form von Krieg gekommen, wenn man klarer vorher Politik gezeigt hätte. Also Putin hat ja offenbar damit gerechnet, dass er irgendwie innerhalb von 2 Tagen vor Kiew stehen kann. Und hätte der Westen da nicht diese Ambiguitätspolitik betrieben, also diffus Signale gesendet, sondern klarer gezeigt, zu welcher Intervention oder zu welcher Unterstützung für die Ukrainer sie bereit sind, wäre es vielleicht im Februar anders gelaufen. Insofern teile ich die Haltung nicht so ganz von denjenigen, die das jetzt wie Absicht aussehen lassen, was eigentlich Diffusität ist.
Die Leiterin der Friedrich-Naumann-Stiftung in Taiwan, die würde Ihnen da wahrscheinlich widersprechen. Also die sagt ganz klar, es ist eben auch nicht abzusehen, inwiefern Pelosis Besuch in Taiwan da vielleicht auch ganz schön viel zerstört. Also das ist eine Art, würde ich auch sagen, verdruckster Besuch. Der macht jetzt viele Bilder, viele Signale. Aber die Leiterin sagt eben, ja, es könnte dann mehr Schwierigkeiten bringen, weil wie weitreichend dann die chinesischen Verkältungsmaßnahmen gehen werden, die eben ja jetzt schon, wir haben es gesagt, so mit Militäroperation irgendwie langsam starten. Das ist eben nicht absehbar. Also doch ein Argument nochmal dafür zu überlegen, macht das nicht mehr kaputt, als es dann doch bringt. Also doch ein bisschen zu wenig Ambiguität mit diesem Besuch, der ein Signal ist.
Tja, vielleicht sollte die Leiterin der Friedrich-Naumann-Stiftung dann einfach mal nach Hongkong reisen und sich da den Preis fürs Stillhalten vor Ort anschauen.
Elisabeth Nia ist mein Gast heute hier in der Sendung. Wir sortieren gemeinsam die Themen des Tages. Sie ist studierte Volkswirtschaftlerin und Geschäftsführerin der gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Frau Nia, mir ist in diesen Tagen, in denen es um China und Taiwan geht, und wir haben ja auch gerade schon drüber gesprochen, immer wieder aufgefallen, dass da ein Argument wieder auftaucht, das auch bei Russland und nach dem russischen Angriffskrieg Ende Februar, der da losgegangen ist, immer wieder aufgetaucht ist. Und zwar dieses Wandel durch Handel-Argument. Also diese Auffassung, wir sind doch verstrickt mit Russland oder jetzt in diesem Fall kommen wir zu China, mit China durch sehr, sehr viel Handel. Und da wird dann eben argumentiert, China ist da ja auch abhängig von uns, deswegen wird da dann schon keine so große Eskalation passieren, denn wir brauchen ja einander. Da ist ja dann auch so eine Art Hebel da, mit dem wir China dann auch ein bisschen wehtun könnten. Stimmen Sie dem zu?
Ja, das ist, finde ich, sehr, sehr interessant. Das gab ja eigentlich jetzt in den letzten Wochen eine große Desillusionierung und viele haben gesagt, ja, diese Idee mit Wandel durch Handel, alles gescheitert und das war naiv und so. Und ich würde sagen, das Gegenteil ist aber auch nicht richtig, dass man das alles überhaupt nicht machen soll. Also natürlich hilft das, Wirtschaftsbeziehungen zu haben und deswegen zu sagen, das bringt doch alles nichts. Im Moment haben wir viele Nachteile durch diese Strategie, weil wir eben so ökonomisch verflochten sind mit Russland in der Energiepolitik, dass nicht etwa wir diejenigen, die unter Druck setzen, sondern die uns unter Druck setzen können. Wir sind erpressbar. Wir haben gedacht, wir können die mit Sanktionen unter Druck setzen. Jetzt sanktionieren die uns zurück sozusagen und machen die Verwundbarkeit von so einer exportorientierten Wirtschaft deutlich. Im Falle China fand ich wirklich sehr interessant, dass auch da die Unternehmen bisher sehr loyal und auch fast still sind im Verhältnis zur Regierung. Also man hätte ja auch sagen können, spinnt ihr denn, das kostet uns irgendwie Geld hier mit den Sanktionen zu Russland und bei China stecken noch viel mehr wirtschaftliche Interessen dahinter. Aber da haben sich die Großkonzerne, die auch große Standorte in China und in Russland haben, bisher überwiegend ja stillverhalten. Also man hat von BASF viel so über die Verwundbarkeit beim Thema Energieversorgung gehört. Aber ja, im Großen und Ganzen hätte man sich auch einen viel lauteren Aufschrei vorstellen können. Und das finde ich nicht selbstverständlich und bemerkenswert. Das zeigt doch, dass es da einen gewissen politischen Kompass auch gibt.
Sie haben ja jetzt gerade trotzdem gesagt, dass die Sanktionen eben auch uns wehtun, würde ich unterschreiben. Aber die Sanktionen tun ja schon auch, wenn wir jetzt nochmal beim Beispiel Russland sind, schon auch Russland weh. Also klar, das ist jetzt auch nicht eins zu eins vergleichbar mit China. Aber ich habe mir nochmal die Liste angeschaut der Unternehmen, die sich da komplett zurückgezogen haben aus dem russischen Markt. Also Total Energy aus Frankreich, McDonald's, Starbucks, Danone, Heineken, auch ganz viele aus der Automobilindustrie, die sehr schnell gesagt haben, nee, da haben wir eben diesen politischen Kompass und machen nichts mehr in Russland. Also schon auch dieses Beidseitige, das Argument dafür, dass Sanktionen doch auch eben in beide Seiten wirken und eben vor allem auch Russland da treffen, wo es treffen muss. Also schon das Argument für die Handelsbeziehungen, oder?
Absolut. Ich meine, der russische Markt ist bei weitem nicht so groß und relevant wie der chinesische. Und das russische Bruttoinlandsprodukt entspricht, glaube ich, so in etwa dem italienischen. Deswegen ist es auch ein bisschen einfacher als bei China. Aber trotzdem, man muss das absolut anerkennen. Ich glaube, nun, dieser Ukraine-Krieg ist auch so ein wirklich eindeutiger Fall, wo, glaube ich, auch einfach deutsche Unternehmen sagen, das stellt unser ganzes politisches System in Frage. Das ist eine existenzielle Bedrohung für Europa, auch für Deutschland. Da wissen wir, an welcher Seite wir zu stehen haben. Mit China ist das nun möglicherweise ein bisschen anders. Ich fand aber bemerkenswert, dass auch da diese Diskussion im Moment nicht aufkommt, so nach dem Motto, gefährdet unsere Wirtschaftsbeziehungen nicht. Und das sind ja wirklich ganz extrem viele Lieferketten, die da betroffen sind, Produktionsstandorte. Das werden auch die Verbraucher im Herbst spüren. Und ja, also da verschiebt sich, glaube ich, auch was. Also früher gab es mal diesen Spruch, the business of business is business, und die Wirtschaft soll sich da irgendwie raushalten und nicht politisch artikulieren. Und da findet ganz klar eine Veränderung statt, so ähnlich wie Unternehmen sich für Nachhaltigkeit verantwortlich fühlen und darüber eben nicht nur so einen Lip-Service machen, sondern auch mehr tun, das auch tun müssen, weil ihre Mitarbeiter das erwarten, weil ihre Aktionäre das erwarten. Sustainability ist ein großes Thema. So entwickelt sich das auch in Richtung Demokratie. Dass Unternehmen wissen zum Beispiel, wenn sie für tolle Nachwuchskräfte interessant sein wollen, dann wird auch erwartet, dass sie sich da bekennen und verhalten.
Nur frage ich mich, wie kann man das denn, ja, ich sag mal, kontrollieren? Klar, Sie haben jetzt einen Hebel genannt, der Nachwuchs kommt vielleicht nur, wenn ein Unternehmen sagt, wir bekennen uns hier zu demokratischen Grundsätzen. Nur das klappt ja spätestens dann nicht mehr, wenn dann zum Beispiel der Bundeswirtschaftsminister nach Katar fährt, dort Gas- und Ölverträge abschließen will, weil ja der andere Autokrat, mit dem wir im Geschäft waren, kein Gas mehr liefert. Also wie sollen denn die Unternehmen das hochhalten, wenn das die Politik aus Gründen, aber die Politik schon nicht schafft?
Das stimmt. Also ich glaube, dass die Politik generell in der Vergangenheit viel abgeschoben hat. Darüber redet Robert Habeck ja auch oft und sagt irgendwie hier, die Verbraucher sollen bewusster konsumieren. Dabei ist es an der Politik, den Rahmen zu setzen, das Ordnungsrecht zu setzen, die Gesetze zu machen und so weiter. Jetzt geht es wieder ein bisschen in die andere Richtung mit diesen Diskussionen über das Duschen und dass die Verbraucher ihren Beitrag leisten sollen. Aber ich glaube, diese Diskussion aus dem Wahlkampf zu sagen, also auch die Politik muss da ihre Rolle annehmen und den Rahmen setzen und nicht alles abschieben, das stimmt. Ich glaube aber trotzdem, dass Unternehmen extrem viel tun können. Also die agieren, die können sich einen sogenannten Code of Conduct geben und so Spielregeln, wie im Unternehmen zum Beispiel agiert wird. Also Unternehmen wie Volkswagen, die eine sechsstellige Zahl von Beschäftigten haben, die können natürlich irgendwie auch Spielregeln im Umgang, was Respekt und demokratische Werte und Pluralismus und so weiter angeht, setzen und damit beispielgebend sein und das über ihre Mitarbeiter auch in andere Gesellschaften tragen. Also oft ist das so in anderen Ländern, auch in Osteuropa erleben wir, dass Unternehmen, die intern bestimmte Werte leben, zum Beispiel auch Respekt vor, ja, also Diversität im weitesten Sinne, dass das auch eine Strahlkraft in die Gesellschaft hinein hat.
Jetzt haben Sie uns vor der Sendung auf eine Aussage des Chefs des Bundesverbands der Industrie aufmerksam gemacht, Siegfried Russwurm. Der hat letztens bei der BDI-Jahrestagung das hier gesagt. Das passt ganz gut zu dem, was wir gerade besprechen.
Wir wissen, mit China bewegen wir uns zwischen Partnerschaft, Wettbewerb und Rivalität. Aktuell hat die Rivalität deutlich zugenommen und partnerschaftliche Kooperation wird derzeit kaum in einem Bereich praktiziert. Gegeneinander stehende Blöcke widersprechen unserer Vorstellung von der Welt. Aber eins ist auch klar, wenn wir in eine Blockbildung gezwungen werden, dann ist die Haltung der deutschen Industrie glasklar. Wir sind fest im transatlantischen Bündnis verortet. Es gibt für uns keine Äquidistanz im Verhältnis der Europäischen Union zu den USA und zu China.
Was sagen Sie dazu?
Also das war bei der Jahrestagung des Bundesverbandes der deutschen Industrie ein Riesenthema bei den Unternehmen, dass der Chef, der Präsident, gesagt hat, wenn es hart auf hart kommt und wir in diese Alternative gezwungen werden, entweder China oder USA, und das kann ja sein, dass diese Blockbildung zunimmt, dass die Handelskonflikte stärker werden und die Frage an Deutschland ist, wo steht ihr da? Dass er ohne Not eigentlich sozusagen proaktiv gesagt hat, wir sind da an der Seite der USA, das fanden viele sehr gut. Aber natürlich betrifft es eben auch, wie schon gesagt, massive Interessen. So ein Unternehmen wie Volkswagen hat einfach unheimlich viele Kunden und Mitarbeiter in China. Und deswegen ist das für viele eine große Sache und ich glaube, das lohnt sich, da genauer hinzugucken. Ich glaube auch, dass die deutsche Bevölkerung da sehr viel Sinn dafür hat. Das zeigen alle Untersuchungen so zum Thema Freihandel und Globalisierung immer. Die Haltung in Deutschland ist viel positiver als in vielen anderen Ländern, weil wir so viel mittelständische Wirtschaft haben, die viel exportiert. Und da haben wir eben auch viele Leute, die da irgendeinen Berührungspunkt haben.
Wenn Sie von der Globalisierung sprechen, ich meine, diese Probleme haben wir ja, weil wir in einer globalisierten Welt leben. Wir hätten nicht diese Gasabhängigkeit von Putin, wenn wir uns da irgendwie anders drum gekümmert hätten. Es gibt ja da auch ganz radikale Einwürfe, die eben sagen, vielleicht sogar radikaler eben als Herr Russwurm, der dann ganz klar sagt, China ist dann raus, sondern wirklich auch Stimmen, die sagen, wir brauchen, um die Demokratie da zu sichern, auch wirklich ein komplett anderes Wirtschaftssystem. Also wir müssen uns deglobalisieren, um eben diese Fragen erstmal mit uns selber klären zu können, im Zweifel. Würden Sie so weit auch gehen?
Na, ich glaube, in diese Richtung wird es gehen und solche Tendenzen sind schon im Gange. Das ist ja nicht wie eine Guillotine, die fällt und dann von heute auf morgen die Wirtschaftsbeziehung kappt. Und Sie haben selbst das Beispiel Katar genannt. In einigen Fällen werden da Handelsströme eher wieder zunehmen, weil es Alternativen da klug zu wägen gilt, zwischen zwei schlechten Lösungen die weniger schlechte zu wählen sozusagen. Aber ich glaube, dass insgesamt diese Erfahrung auch in der Corona-Krise mit Abhängigkeit von Lieferketten so die Grenzen der Globalisierung viel deutlich gemacht hat und dass in vielen, vielen Unternehmen ein Umdenken da ist, nicht in dem Sinne, wir wollen nur noch in Deutschland produzieren und arbeiten, sondern was kann man eigentlich in Europa produzieren, bestimmte Sachen, die vielleicht vorher nach, weiß nicht, Nordafrika verlagert worden sind oder China, sich einfach nochmal genau anzugucken und zu sagen, und ich glaube, das findet bei Konsumenten auch statt mit der Frage, welche Flüge, welche Avocados aus Lateinamerika müssen wir irgendwie in Deutschland im Ladenregal haben. Und vielleicht ist das auch nicht nur schlecht.
Also wenn ich das so zusammenfasse, dann wäre es doch eigentlich, wäre doch ein schöner Slogan, Demokratie muss wieder rentabel werden, oder?
Ja, gute Frage. Also wir haben gerade einen Essaypreis ausgeschrieben als Hertie-Stiftung für Leute, die da noch länger drüber nachdenken wollen als mit einem Satz.
Und als wir jetzt hier Raum haben.
Ich bin ja eigentlich als Ex-Journalistin gewöhnt, Überschriften und Thesen zu machen. Aber wenn Sie mich so fragen, würde ich sagen, Demokratie hat auch einen Selbstwert, wenn sie nicht rentabel ist. Aber trotzdem ist es gut, wenn Unternehmen sehen, dass es auch ihren Geschäften nützt, wenn sie in einer Demokratie leben, arbeiten und produzieren. Das auf jeden Fall.
Die Journalistin und Geschäftsführerin der Hertie-Stiftung, Elisabeth Nia, ist mein Gast heute Mittag, um Themen des Tages zu ordnen. Und heute ist der sogenannte Rentenkompass rausgekommen. Das ist ein digitales Tool von der Allianz Lebensversicherungs AG. Da können alle kostenlos die erworbenen Rentenansprüche ermitteln und ausrechnen, wie die Kaufkraft in Zukunft so aussehen könnte. Die Allianz will aus verständlichen Gründen natürlich, dass man dieses Tool nutzt und bewirbt es so.
Einen Blick in die Zukunft werfen? Mal ehrlich, wer will das nicht? Wie lebe ich im Alter? Habe ich heute schon genug vorgesorgt? Was kann ich tun, um finanziell abgesichert zu sein?
Und ich muss zugeben, als ich dieses Video gesehen habe, habe ich ihn richtig doofes Gefühl im Bauch gekriegt. Das ist so dieser lockere Ton. Da ist dann diese schöne, fröhliche Musik drunter. Das ist so ein Zeichentrickvideo. Da sitzt jemand entspannt auf der Bank und die Welt zieht so vorbei. Und ich so als Anfang 30-Jährige frage mich da so, wie soll das so schön und fröhlich werden bei diesen momentan hohen Inflationsraten? Also ich fand es nicht so lustig zu sehen, auch nicht so locker, flockig. Dann kommt noch die Demografie dazu. Also für jüngere Menschen, finde ich, ist dieses Video eigentlich ein Schlag ins Gesicht beim Thema Rente. Oder wie geht's Ihnen, Frau Nia?
Naja, Sie sind ja ein bisschen jünger als ich, aber das Thema Demografie ist auch für die Babyboomer irgendwie nicht so einfach, denn wir sind ja die Generation, die nun demnächst in großen Zahlen in Rente geht. Und ich muss sagen, für mich hat das auch was Erschreckendes. Ich habe vor 20 Jahren schon über die Rente geschrieben und da hieß es immer ja so, im Jahr ab 2025 wird es ganz schwierig. Und das ist ja nun recht bald. Und viele Reformen, die damals gemacht worden sind, haben halt nur sehr begrenzt funktioniert. von der Regierung Schröder. Einige werden sich noch erinnern, von den Älteren wurde damals die sogenannte Riester-Rente eingeführt. Die stirbt gerade so vor sich hin und hat eigentlich nicht wirklich dazu beigetragen, die Altersarmut in Deutschland in dem Maße zu verringern, wie man sich das damals vorgenommen hat. Jetzt hat die Ampel, das war ja in den letzten Tagen in den Medien gesagt, wir führen eine neue Aktienrente ein. Aber wenn man sich anschaut, 10 Milliarden, wenn es denn überhaupt klappt, dass die 10 Milliarden dafür reserviert werden, sind auch kein riesiger Betrag, wenn man denkt, dass 300 Milliarden jedes Jahr für Rente ausgegeben werden. Also das ist wirklich nur ein kleiner Beitrag.
Ja, das ist auch interessant zu sehen beim Rentenkompass. Sie haben jetzt angesprochen, natürlich interessieren sich eigentlich alle Altersgruppen dafür, aber gerade mit Ende 20 beschäftigen sich die meisten zum ersten Mal mit dieser Frage. Frauen offenbar nach dieser Statistik zumindest ein bisschen früher als Männer. Aber ich nehme zumindest in meinem Umfeld oft wahr, dass da eben gerade nicht auf das derzeitige Rentensystem vertraut wird. Dass eben wirklich auch überlegt wird, wie kann ich da auch anders vorsorgen. Sie befassen sich ja auch viel mit der Teilnahme junger Menschen. Auch in der Hertie-Stiftung. Wie nehmen Sie denn das Verhältnis zu dieser eigenen Vorsorge jetzt bei jüngeren Menschen wahr, die halt sagen, okay, das staatliche System wird nur eine Ergänzung meiner Rente sein?
Ja, man muss einfach sagen, die haben natürlich auch recht mit ihrer Sorge, sie und die noch Jüngeren. Man hat deutlich gemerkt bei der letzten Bundestagswahl, dass weniger als 14% der Wähler unter 30 waren und dass wir eine alternde Gesellschaft sind. Die Bundesregierung hat sich festgelegt, das Rentenniveau nicht unter einem bestimmten Betrag 48% sinken zu lassen. Das bedeutet einfach auch, dass recht viel Geld in diesen Bereich fließt und einfach weniger Geld für die Vorsorge für Jüngere ausgegeben wird. Was ich aber auch wahrnehme, ist einfach eine bessere Bildung zu Finanzthemen und dass jüngere Menschen das einfach viel selbstverständlicher in die Hand nehmen. Das ist ja lange gefordert worden, war auch Schulfach Wirtschaft, dass solche Themen auch schon in der Schule und recht frühzeitig vermittelt wird. Ich glaube, das trägt jetzt langsam Früchte und ich persönlich beobachte auch, dass das jetzt also völlig ideologiefrei ist. Das ist also nicht irgendwie als besonders karriereorientiert oder materialistisch oder was auch immer gilt, klug Geld anzulegen oder so auch in ein bestimmtes Milieu betrieben ist, sondern begrenzt ist, sondern ja, das einfach als kluge Vorsorge und nachhaltiges Denken gilt, sowohl sich bei finanziellen als auch bei ökologischen Fragen um die Zukunft Gedanken zu machen. Das gilt nicht als Widerspruch. Das war vielleicht vor 20 Jahren mal ein bisschen anders.
Gleichzeitig frage ich mich da geht es ja eben um eine bestimmte Gruppe von jungen Menschen mit einem bestimmten Hintergrund, die eben auch das Geld haben, das sie dann anlegen können, schon Ende 20 oder Mitte 20 sogar. Was machen denn die jungen Menschen, die vielleicht mit schlechteren Voraussetzungen gestartet sind, die eben Mitte, Ende 20 gar nicht beginnen können, irgendwas zurückzulegen, irgendwas anzulegen?
Naja, also man kann natürlich andersrum argumentieren, dass es gerade für diejenigen wichtig ist und dass wenn man früh anfängt, man mit kleinen Beträgen auch schon eine ganze Menge machen kann. Also ich glaube, dafür ist es wirklich gut, dass es mehr Aufklärung gibt, dass es auch mehr verpflichtende Aufklärung gibt. Also auch die Rentenversicherer müssen viel mehr als früher ausweisen, was einen im Alter erwartet. Und wenn man eben mit Mitte 20 anfängt, in kleinen Beträgen zu sparen, kann man schon so über Zinseszinseffekte auch sich in gewisser Weise absichern und zumindest versuchen, die Möglichkeiten zu nutzen, die sich bieten. Das ist vielleicht sogar dann für die Zielgruppe sehr viel wichtiger als für diejenigen, die mit irgendwelchen Erbschaften rechnen.
Und was halten Sie von anderen Rentenansätzen? Also gerade heute im Handelsblatt ist ein Artikel, der erklärt die sogenannte Generationenrente. Das ist ein Vorschlag von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sagen, für jedes Neugeborene sollen 5.000 Euro pauschal am Kapitalmarkt angelegt werden aus Haushaltsmitteln. Und die haben dann mal berechnet, wie das wäre, wenn man zum Beispiel 1948 damit angefangen hätte. Dann könnten da inzwischen gut so zwischen 70.000 und 700.000 Euro bei rausgekommen sein, je nach Portfolio. Das ist natürlich eine sehr große Spannweite. Aber grundsätzlich so diese Frage, der Staat als Börsenspekulant für unsere Rente, finden Sie das eine gute Idee, eine kreative Idee?
Also ich habe immer schon, also auch als ich früher über Rententhemen geschrieben habe, immer für so einen Risikomix plädiert. Also ich glaube weder ein 100% kapitalgedecktes System, das also auf Aktien unter anderem beruht, wäre gut, aber eben auch kein so stark einseitiges Umlagesystem, wie wir es in Deutschland haben. Man muss nur leider sagen, also so ungern ich so schlechte Gedanken, negative Gedanken hier verbreite, dass es für Deutschland einfach auch viel Zeit versäumt hat, da so eine kapitalgedeckte Altersvorsorge aufzubauen. Das hätte man wirklich viel früher machen müssen. um jetzt in den Zeiten, wo so viele Menschen gleichzeitig in Ruhestand gehen, dann eben auch diese Rücklagen, diesen Ausgleich zu haben. Ich glaube, in Deutschland wird der Weg, um genug Geld für die ganzen Rentner zu haben und die anderen Dinge, die der Sozialstaat leisten muss, wird wahrscheinlich eher doch in irgendeiner Form der Arbeitszeitverlängerung gehen. Ob es dann so eine Rente ab 70 für alle wird, wie jetzt in den letzten Tagen mal wieder diskutiert ist, das bezweifle ich eher. Aber ich glaube, dass wir so eine schleichende Entwicklung in diese Richtung haben werden, dass auch einfach Menschen, die niedrige Renten haben, auf die eine oder andere Weise dazu verdienen. Man muss sagen, in vielen Fällen geht das ja auch ganz gut. Das ist nicht immer schlimm, aber es sind eben auch diejenigen privilegiert, die das machen können, die gesund genug sind, die fit genug sind, in irgendeiner Weise weiter dazu zu verdienen. Und man muss auch sagen, zur Rente gehört so eine Art Gleichheitsversprechen. Wir haben ein bestimmtes Rentenniveau, wir haben ein bestimmtes Äquivalenzprinzip. Also wer einzahlt, kriegt einen ungefähr gleichen Gegenwert. Und dabei kommt immer ein bisschen zu kurz der Gedanke, dass ja auch die Lebenserwartung sehr stark von Gesundheit, vom Beruf und so auch abhängt. Also jemand, der körperlich schwere Arbeit gemacht hat und vielleicht auch aus sozialen Gründen ungesund gelebt hat, kann seine Rente oft nicht so lange genießen. Und das ist auch eine Ungerechtigkeit im Rentensystem zugunsten der Gebildeten und oft auch Besserverdienenden, die meiner Meinung nach immer so ein bisschen unterschätzt wird bei den Gerechtigkeitsdiskussionen um Alter und Generationengerechtigkeit.
Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat ein Urteil zum Kindergeld für Nicht-EU-Ausländerinnen und Ausländer gefällt. Und ich möchte da drauf schauen mit meinem Gast Elisabeth Nija. Konkret geht es um Kindergeld für Menschen, die nicht aus der EU kommen. Zwischen 2006 und 2020 ist dieses Kindergeld erst nach dreijährigem Aufenthalt ausgezahlt worden. Und zwar vor allem war es abhängig davon, ob die Menschen in den Arbeitsmarkt integriert waren. Es ist aber wichtig dazu zu sagen, dass das galt bis 2020, also die Regelung gilt jetzt nicht mehr. Und genau das wurde eben jetzt abgeschafft sozusagen, rückwirkend oder eben für nicht rechtens erklärt, dass man eben das Kindergeld koppelt an diese Aktivität im Arbeitsmarkt. Ihre Reaktion darauf, Frau Nija?
Also das klingt unheimlich dröge und kompliziert, aber es ist verbirgt sich dahinter ein unheimlich sensibles, emotionales Thema, nämlich gibt es Migration in den Sozialstaat? Also kommen Leute nach Deutschland wegen der Sozialleistung? Und da wissen wir alle, wie emotional und heftig und auch politisch aufgeladen diese Diskussion ist. Also pro Kind werden in Deutschland über 200 Euro gezahlt. Und wenn es mehrere Kinder sind, kommen da schon ernstzunehmende Beträge zusammen. Und da hatten eine Zeit lang diejenigen die Deutungshoheit, die um jeden Preis einfach verhindern wollten, dass dieser sogenannte Pull-Faktor wirkt. Und man kann ja lange darüber streiten, wie man Migrationspolitik klug gestaltet. Aber vielleicht hat das Verfassungsgericht da jetzt wirklich einen guten Punkt gemacht und zu sagen, dass hier so zweierlei Recht zu schaffen, ist vielleicht nicht der richtige Weg. Insofern ist eine Klärung da sicher hilfreich.
Gleichzeitig habe ich mir die Frage gestellt, ob jetzt da rückwirkend auch wieder Kindergeld ausgezahlt wird. Und den meisten Betroffenen wird das aber eben jetzt nicht weiterhelfen. Also die meisten Bescheide zum Kindergeld dürften bestandskräftig geworden sein, so nennt man das. Das heißt, man kann dann rechtlich nicht mehr dagegen vorgehen. Also würden Sie dabei bleiben? Das ist eben jetzt gar nicht konkret an einzelne Schicksale geknüpft, obwohl natürlich da, ich glaube, es waren 4 Parteien, die da geklagt haben, also die eigentlich schon sich wahrscheinlich einen persönlichen Vorteil da erhofft haben oder eben Recht. Sondern wirklich eher so ein symbolisches Richtung beim Kindergeld ändern.
Ja, ich glaube, darum geht es. Und ich glaube, auch die gesellschaftliche Diskussion hat sich da jetzt wieder so ein bisschen verändert, weil die Haltung zum Thema Einwanderung sich auch gerade wieder ein bisschen ändert. Im Vergleich dazu, wie wir 2015 diskutiert haben, ist Deutschland jetzt, glaube ich, sehr, sehr stark geprägt vom Thema Fachkräftemangel. Und man sieht, dass man Migration braucht. Und ja, vielleicht ist es einfach da möglich, auf dieses Thema im Moment wieder ein bisschen anders zu gucken als noch vor ein paar Jahren.
Es gibt ja diese Gasturbine, über die seit einiger Zeit manchmal ziemlich gewitzelt wird auch. Die kommt aus Kanada. Die sollte eigentlich nach Russland weiterreisen, um eventuell mehr Gaslieferungen sicherstellen zu können. Zwischendurch war sie mal verschollen. Es hieß nur, sie sei in Deutschland irgendwo. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich heute gelesen habe, dass Bundeskanzler Olaf Scholz nach Mülheim an der Ruhr fährt, um die Gasturbine zu besichtigen. Klingt wie so ein Museumsstück. Und ich musste noch mehr schmunzeln, als ich dann das Bild gesehen habe, wie Olaf Scholz tatsächlich vor diesem riesigen technischen Bauteil steht und ernst guckt. Ich habe es hier mal mit ins Studio gebracht.
Ja, witzig.
Können Sie trotzdem den Ernst der Lage erkennen, Elisabeth Nija?
Ja, es ist ein bizarres Foto, muss man wirklich sagen, wie er dann so mit übereinander geschlagenen Händen dann vor diesem riesigen Teil steht, das so ein bisschen wie ein Teleskop von der Kamera aussieht. Naja, ich glaube, das ist halt so der Kampf um die Deutungshoheit und der Kampf um die Bilder und einfach sozusagen das Terrain nicht anderen überlassen. Und was da im Moment passiert, ist ja ziemlich typisch so für die neue Art der Kriegführung. Also Desinformation nicht, indem man nur Lügen unter das Volk streut, so was es immer gegeben hat, sondern auch, indem man Verwirrung stiftet. Und ich glaube, bei diesem Turbinenthema ist es so, dass irgendwie kaum noch jemand, also wenige ganz genau durchschauen, wer jetzt wann, was, wohin hätte liefern müssen. Diese Turbine ist von Kanada nach Deutschland gelangt, statt nach Russland. Wegen der Sanktionen soll jetzt aber doch nach Russland kommen. Russland sagt, unsere Regierung ist schuld dran, dass die Turbine nicht da ist, wo sie hingehört. Und ich glaube, da stiften einige sehr erfolgreich Verwirrung, unter anderem auch der Ex-Kanzler Gerhard Schröder.
Wenn wir schon bei dem sind, dann bleiben wir doch bei Gerhard Schröder. Der schafft es auch trotz, ich würde mal sagen, nicht so großer Bedeutung mehr in der deutschen Politik auch immer wieder in die Schlagzeilen. Also der hat sich jetzt wieder zu Wort gemeldet. Er war ja jetzt gerade wieder in Russland, hat jetzt bei Stern und RTL Interviews gegeben, hat erklärt, dass der Kreml eine Verhandlungslösung wolle und dass ein erster Erfolg das Getreideabkommen gewesen sei. Ehrlich gesagt, haben wir heute überlegt, ob wir diesen Namen heute überhaupt in der Sendung erwähnen sollten, eben wegen der schon angesprochenen nicht so großen Bedeutung dieses Mannes. Gerade in der Sommerzeit schafft er es trotzdem in Anbetracht der nicht so großen Themenlage dann oft in die Nachrichten. Hätten wir ihn lieber ignorieren sollen? Hätten Sie den Namen nicht aussprechen sollen, Frau Nier?
Ja, meine Schuld, gebe ich zu. ja, also lange Zeit war Gerhard Schröder sowas wie so ein peinlicher älterer Verwandter der SPD und ich glaube auch, das ist im Moment immer noch zu freundlich umschrieben, weil er wirklich Schaden anrichtet, weil es mit Sicherheit auch Leute gibt, die ihm glauben und das total problematisch und interessengeleitet ist und er das nicht tun sollte und wahrscheinlich stimmt, dass wir dann auch nicht drüber sprechen sollten.
Also sind wir ganz schnell still, hören wir lieber mal, was Olaf Scholz zur Gasturbine sagt, vor der er da steht.
Es ist offensichtlich, dass nichts, aber auch wirklich gar nichts, dem Weitertransport dieser Turbine und ihrem Einbau in Russland entgegensteht. Sie kann jederzeit transportiert und genutzt werden. Die Reduzierung der Gaslieferung über Nord Stream 1, die Nichterfüllung der Gaslieferungsverträge hat keinerlei technische Gründe. Das ist jetzt offensichtlich.
Also er hat da einen sehr klaren Ton, finde ich. Und er zeigt ja schon, Russland führt uns da an der Nase rum, sagt es auch recht klar. Was ich mich frage, warum gehen immer alle dann doch wieder darauf ein? Also ich meine, für diese Turbine, um die über diese Umwege, die wir ja gerade schon besprochen haben, jetzt hier in Deutschland zwischenzulagern, sage ich mal, wurden ja sogar Sanktionen ausgesetzt, damit die aus Kanada überhaupt losreisen konnte. Also warum lassen wir uns eigentlich auf dieses Spiel ein? Und dann am Ende kommen eben diese Museumsfotos von Olaf Scholz vor so einer riesigen Turbine raus.
Naja gut, weil das die Medien bestimmt, weil das ja auch von der Regierung aus guten Gründen nicht steuerbar ist. Wenn solche Sachen sich in den sozialen Netzwerken ausbreiten, ist es auch klar, dass es auch die etablierteren Medien irgendwann aufgreifen, wenn es diskutiert wird, im besten Fall mit einem aufklärerischen Impetus. Und ja, das ist eben im Moment so die moderne Art der Kriegsführung, wo es sehr viel um Meinungsführerschaft bei solchen Themen geht.
Haben Sie denn Hoffnung, dass da ja Olaf Scholz mit solchen Aktionen, eben auch mit diesem, ich besichtige die Turbine und bestätige auch nochmal, da ist alles mit okay, wir haben da keine Schuld sozusagen, dass er da auch wieder die Oberhand kriegt?
Also ich glaube, dass das Leute sympathisch finden, dass der Kanzler sich da kümmert und dahin fährt. Ich persönlich würde mich fragen, woher weiß Olaf Scholz so genau, wie so eine Turbine funktioniert? Ja, also wenn er dahin fährt und sich dieses Riesenteil anschaut, kann er das wirklich beurteilen? Also ich würde es ihm nicht übel nehmen, wenn er da genauso überfordert wäre wie ich, das zu durchdringen. Und also diese Schlusskraft, mit der er auf Anhieb sagt, es ist völlig offensichtlich, dass hier alles in Ordnung ist. Chapeau. Aber immerhin, also er kümmert sich drum, das ist, glaube ich, sympathisch. Er versucht den Leuten da Ängste zu nehmen, die da vielleicht bestehen. Und ich glaube, man darf da auch nicht einfach nachgeben und resignieren und zusehen. Aber ich fände andere, ich glaube, wir brauchen in erster Linie eine bessere Medienbildung. Wir brauchen irgendwie viel mehr Schulung, nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern auch für ältere Menschen, das einzuordnen, was sich so auf Social Media Bahn bricht und mehr zu unterscheiden, was Fake News sind, was Desinformation ist, was vertrauenswürdige Medien sind. Und das ist wirklich irgendwie ein Langzeitprojekt. Und da müssen auch alle mitmachen. Das ist eine Sache für die Regierung, aber da können auch zivilgesellschaftliche Organisationen viel tun. Da kann jeder Einzelne seinen Kindern was vermitteln, seinen Eltern, die zum ersten Mal ein iPad in der Hand haben, alten Menschen und so weiter. Also das ist einfach eine der großen Baustellen, an denen irgendwie auch die Demokratie gestärkt werden muss, damit die sich halten kann.
Also ich lese das so jetzt ganz persönlich an mich gerichtet als Appell dafür, vielleicht nicht nur über die Turbine zu schmunzeln, sondern auch ein bisschen dahinter zu gucken.
Absolut. Wir studieren alle Baupläne, genau.
Elisabeth Nia, Journalistin und Geschäftsführerin der Hertie-Stiftung. Vielen Dank für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken in dieser Stunde.
Herzlichen Dank für die Einladung.